So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast mit Dr. Eckhard Schnakenberg zum Thema Genetik. Dr. Schnakenberg ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Genetik und Pharmakogenetik in Hannover-Langenhagen. Und in diesem zweiten Teil unseres Podcasts über die Genetik wollen wir über das Thema Genstabilität und Altern vor dem Hintergrund der modernen Gesellschaft noch mal ein bisschen sprechen und überlegen, welche Strategien haben wir, um möglichst lange auch unsere Genetik auf einem hohen Stand zu halten. Denn wir haben gehört im ersten Podcast, dass ständig unsere Gene ausgelesen werden vom Körper, und um Enzyme zu produzieren. Und diese Enzyme sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Lebensprozesse und unserer Gesundheit, denn die steuern alle Stoffwechselprozesse im Körper. Das betrifft alle Gewebe, die dort sind. Und die Integrität all dieser Gewebe ist letztendlich das, was unsere Gesundheit ausmacht. Und die Frage ist eine doppelte. Wie kommt es überhaupt zu Alterungsprozessen in den Genen? Sind die immer uniform? Sind die immer gleich? Und das Zweite ist, wenn es die gibt und wir wissen, dass es die gibt, wie können wir die aufhalten? Willkommen, Eckhard.
Ja, vielen Dank, Martin. Danke für die Einladung nochmal.
Sehr gerne. Ja, hast du eine kurze und prägnante Antwort? Dann können wir den Podcast gleich auf dieser Stelle wieder beenden.
Ja, also wir müssen, glaube ich, nochmal, wenn wir uns jetzt an den ersten Podcast erinnern, weil so rein auf der genetischen Ebene gewesen sind, uns von dieser Ebene, glaube ich, ein Stück weit loslösen, wenn wir über Alterung und Langlebigkeit und Epigenetik sprechen. Also das, was unser Problem ist im Laufe des Lebens, ist eben, dass unsere menschliche Zellkernmaschinerie Fehler macht. Und das ist ein großes Problem beim Älterwerden. Und dieses Fehlermachen ist nicht auf genetischer Ebene zu suchen. Also wir haben die DNA, mit der wir geboren worden sind, Zeit unseres Lebens. Also ob wir jetzt eine genetische Untersuchung machen im Säuglingsalter oder im Greisenalter von einem bestimmten Gen, da kommt immer dasselbe raus. Unser Problem ist, dass dieses Ablesen der Gene mit zunehmendem Alter nicht mehr optimal funktioniert. Und dazu haben wir in unserem Zellkern, ich sag mal, eine Maschinerie von anderen Enzymen und Proteinen und, was man alles braucht, wie in so einem Cocktail, wie diese Gene abgelesen werden müssen, damit sie funktionieren können. Und das ist ein ganz wichtiges biologisches Prinzip, was man einmal verstanden haben muss. Dann ist es auch ganz einfach, wenn man sich ein Gen vorstellt, dann kommt eine sogenannte DNA-Polymerase auf unseren 2 Meter langen DNA-Strang dahergerannt und erkennt, aha, da ist ein Gen. Und wenn das diese DNA-Polymerase erkannt hat, dann liest sie dieses Gen ab von vorne bis hinten und dann stellt sie etwas her, was wir als sogenannte Messenger-RNA bezeichnen. Messenger-RNA kennen wir alle, spätestens seit es Corona gegeben hat oder gibt, weil man Messenger-RNA eben als Impfmaterial eingesetzt hat. Aber das ist etwas, was physiologisch in jedem Zellkern passiert, dass ein Gen umgewandelt wird zur Messenger-RNA. Und dann wird diese Messenger-RNA aus dem Zellkern heraustransportiert in das Zytoplasma. Und dort wird es an anderen Stellen, an anderen Zellorganellen, Zellbestandteilen, wird aus dieser Messenger-RNA ein sinnvolles Protein letztlich endgültig zusammengebastelt. Und man merkt jetzt schon an den Ausführungen, die ich mache, das ist ein mehrstufiger Prozess. Und dieser mehrstufige Prozess wird mit dem zunehmenden Leben, wird dieser Prozess ungenauer, er wird schlampiger, er wird fehlerhafter. Und das ist im Prinzip die Grundlage unseres Alterns. Und dann darf man auch nicht vergessen, es kann immer wieder mit zunehmendem Alter wahrscheinlicher vorkommen, dass irgendwo im Zellkern, in der DNA irgendeines Gewebes, nehmen wir jetzt mal die Haut, dass sich dort tatsächlich auf dieser DNA-Ebene ein Fehler ereignet, eine sogenannte Mutation entsteht, wo also ein Gen zum Beispiel eine Mutation hat, woraus eine Krebszelle dann entstehen kann. Und das sind allerdings Mutationen, die wir mit dem Ableben des Menschen sind diese Mutationen auch wieder weg. Und es gibt aber auch andere Mutationen, mit denen wir geboren worden sind, die werden auch weiter vererbt. Aber diese krebsinduzierenden Mutationen, die verschwinden wieder von der Bildfläche. Aber man sieht so schon, da passieren diese ganzen Fehler in erster Linie bei dem Ablesen dieser einzelnen Gene, letztlich epigenetische Prozesse auch, die dazu führen, dass wir im Laufe des zunehmenden Lebens immer schlechter werden in unserer zellphysiologischen Regulation, wenn man dafür ein Stichwort finden wollte.
Also es bedeutet, dass die Mutationen, die letztendlich zu einer Krebserkrankung führen können, eher Zufallsprodukte sind.
Naja, Zufallsprodukte sind sie schon, klar. Und sie haben natürlich mit einer zunehmenden Schadstoffbelastung eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie, also es ist ja so eine Interaktion aus Umwelt und genetischer Disposition.
Aber sie sind nicht Teil unserer genetischen Informationen, die wir weitergeben.
Das ist ganz wichtig. Das sind sogenannte somatische Mutationen, die passieren nur an dieser Stelle in dem Gewebe. Und wenn der Mensch verstorben ist, dann ist das auch wieder weg. Also nicht zu vergleichen mit angeborenen Mutationen, die man auch haben kann, was wir von Erbkrankheiten kennen, was weiß ich, das familiäre Brustkrebsrisiko, weil es in einer Familie von Generation zu Generation weiter vererbt worden ist. Das ist eine Besonderheit. Um diese Mutation geht es nicht beim Altern. Sondern beim Altern können eben auf DNA-Ebene spontane neue Mutationen entstehen. Das ist der eine Pathomechanismus unseres Alterns. Und eben ein ganz wichtiger ist eben auch diese Zellregulation, was ich eben ansprach mit DNA, Messenger-RNA, Gene ablesen, sind da die Stichwörter.
Kurzer Sidestep nochmal in die Genanalysen, die diese biologischen Uhren und so weiter machen, die den Menschen dann sagen, ja, hier ist rausgekommen, du hast eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit, einen Darmkrebs zu entwickeln oder ein Lungenkarzinom zu entwickeln oder Mama-CA. Ist das aus deiner Sicht, oder wie schätzt du das ein? Wie beurteilst du das?
Also da müssen wir nochmal Epigenetik und Genetik auseinanderhalten. Mhm. Also wenn man eine angeborene Mutation hat für ein erhöhtes Darmkrebsrisiko, dann hat man diese angeborene Mutation. Mhm. Dann ist das Risiko im Laufe des Lebens früher dran zu erkranken als die Durchschnittsbevölkerung, wenn bestimmte Gene betroffen sind, natürlich größer. Ganz klar. Wenn wir jetzt bei dem Thema Epigenetik sind, dann geht es wieder um den Prozess der Regulation des Genablesens. Das ist was anderes.
Erklärst du den Begriff Epigenetik bitte nochmal?
Ja, Epigenetik ist etwas, was wir sicherlich in den letzten Jahren, ein ganz spannendes Thema, was wir beobachten, aus dem Griechischen übersetzt. Epi drumherum heißt, um die DNA herum passiert etwas. Das heißt, unsere eigentliche DNA-Sequenz ist unverändert. Aber wichtig ist, dass diese 2 Meter DNA in jedem Gewebe sinnvoll abgelesen wird. Also wir brauchen im Lebergewebe nicht die Gene abgelesen fürs zentrale Nervensystem. Und im zentralen Nervensystem brauchen wir nicht die Gene abgelesen für unsere Haut, ganz platt gesagt. So, und damit dieses geregelt wird oder werden kann, gibt es eben das sogenannte auch Epigenom genannt oder die epigenetischen Veränderungen. Also Veränderungen, die sozusagen drumherum auf der DNA-Ebene sitzen, lokalisiert sind. Das sind biochemische Veränderungen. Meistens spricht man, es gibt viele verschiedene. Es gibt die sogenannte Methylierung, es gibt die Ubiquinitierung, es gibt die Acetylierung und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt heutzutage in die Zeitung gucken und von Epigenetik sprechen, dann meinen wir in der Regel die DNA-Methylierung. Und das ist letztlich eine CH3-Gruppe, die außen an der DNA sozusagen, also die DNA stellen wir uns nochmal als Strickleitermolekül vor. Und um diese Strickleiter drumherum gewickelt sind, dann noch zusätzlich diese sogenannten CH3- oder Methylgruppen. Und man darf nicht vergessen, etwa 60-80% des gesamten Genoms eines Menschen ist methyliert. Das heißt, da sitzt eine Methylgruppe und diese Methylgruppe hat eine regulierende Funktion. Also wenn die Methylgruppe da nicht ist vor einem Gen, dann heißt das für die DNA-Polymerase, die da langgelaufen kommt, sozusagen freie Fahrt, grünes Licht. Das Gen soll abgelesen werden. Wenn eine Methylgruppe dran hängt an der Stelle vor diesem Gen, was abzulesen wäre, dann heißt das für die DNA-Polymerase, hier ist ein Stoppschild, hier geht's nicht weiter. Das heißt, das dahinterliegende Gen wird dann tatsächlich auch nicht abgelesen. Und das sind ganz, ganz wichtige genregulatorische Mechanismen, die der Mensch hat, mit dem eben die Regulation des Genablesens stattfinden kann. Und das Besondere ist jetzt eigentlich bei diesen epigenetischen Veränderungen, dass sie sehr wohl beeinflussbar sind und auch leicht von außen beeinflusst werden können. Also wenn jemand zum Beispiel ein Raucher ist, dann verändert sich die Epigenetik in seinem Lungengewebe, ist eine andere als bei jemandem, der Nichtraucher ist. Und sind die menschlichen Zellen in der Lage, relativ kurzfristig auf schädigende, oder sie unterscheiden nicht zwischen schädigenden und nicht schädigenden Substanzen, aber die Zellmaschinerie, um dabei zu bleiben, ist in der Lage, darauf zu reagieren und eben diese Stoppschilder oder diese Durchfahrtsschilder sozusagen zu setzen.
Und dann hätte der Raucher in der Lunge mehr Stoppschilder und
das ist nicht zielgerichtet. Also es wird viel jetzt auch im Internet wieder da angeboten, was man alles mit Epigenetik machen könnte. Mhm. Da muss man auch ganz klar zu sagen, das ist Kokolores. Das ist, also es gibt vernünftige epigenetische Ansätze, wenn wir jetzt mal dran denken. Du hattest es eben mit dem biologischen Alter angesprochen. Da gibt es den Steve Horvath, der hat 2003, ist ein deutsch-amerikanischer Wissenschaftler. Der hat 2013 erstmalig publiziert die sogenannte Horvath Clock, also die Horvath-Uhr, mit der man das biologische Alter eigentlich besser bestimmen kann als das Kalenderalter. Und da ist sozusagen die ganze Geschichte mit der Epigenetik ins Rollen gekommen. Der hat aber riesengroße Datensätze verwendet, um so eine Uhr sozusagen zu erstellen. Das ist das einzige vernünftige Instrument, was wir meines Erachtens heutzutage haben. Alles andere, was wir im Internet finden, an Angeboten zur Epigenetik, man muss Methylgruppen essen und da würde sonst was passieren, ist nicht belegbar. Völliger Kokolores, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn ich eine Methylgruppe jetzt, wir kommen sicherlich noch zu dem Punkt Therapie und was kann man machen. Es wird ja auch gerne bei bestimmten Patienten so etwas eingesetzt wie S-Adenosylmethionin, also wo ein Methyldonor sozusagen als Medikament verwendet wird. Da wird dann versprochen, hoch und heilig, das Ganze würde jetzt Einfluss haben auf die Epigenetik. Dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Methylgruppen zwar gut sind, sie zu haben, aber man muss sich nicht einbilden, dass sie tatsächlich auf DNA-Ebene irgendetwas bewerkstelligen. Wir haben auf DNA-Ebene sogenannte DNA-Methyltransferasen, das sind bestimmte Enzyme, die entscheiden darüber, ob die DNA methyliert wird oder ob sie nicht methyliert wird. Das ist deren Aufgabe. Die DNA-Methyltransferase 1 ist dafür da, dass von Zellteilung zu Zellteilung das epigenetische Muster weitergegeben wird. Und die DNA-Methyltransferasen 3a und 3b sind dafür da, dass eine de novo Methylierung passieren kann während der Phase der kindlichen Entwicklung in Utero. Also das sind die Entscheidungsträger über die Methylierung unseres Genoms. Und nicht irgendwelche Methylgruppen, die ich zuführe. Wohlweislich weiß man natürlich aber auch, wenn man die 90er Jahre nochmal zurückspringt, da hat man angefangen, die Gabe von Folsäure zur Vermeidung des sogenannten Neuralrohrdefektes beim Kind, also der sogenannte offene Rücken, bereits rechtzeitig vor einer Schwangerschaft einzunehmen, wenn man eine Schwangerschaft plant, um das Risiko eben für einen offenen Rücken zu reduzieren. Das ist das erste Experiment, was sozusagen der Mensch ohne genauem Wissen um die Epigenetik gemacht hat am Menschen. Und dafür ist die Einnahme von Methylgruppen gut und klinisch sinnvoll. Aber jetzt zu sagen, ich habe ein methylierendes Gen so oder so und jetzt müsste ich Methylgruppen einnehmen, dann würde dieses oder jenes nicht passieren, das ist letztlich zu kurz gesprungen.
Ja, die Methylierung im Körper ist ja auch ein Ubiquitär. Also im gesamten Körper spielt das ja eine wichtige Rolle in vielen Stoffwechselschritten auch. Ne? Also nicht nur an den Genen. Auch genau. Von daher wäre das, ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, blauäugig zu glauben, das würde jetzt besonders an den Genen irgendwas machen, weil du brauchst es halt überall. Ne?
Richtig, völlig richtig. Also gerade bei bestimmten Substanzen, wo es um Katecholamine geht, also letztlich um Neurotransmitter geht, wie Dopamin und Noradrenalin, da sind Methylgruppen sicherlich wichtig. Ja. Das ist etwas, was physiologisch immer passiert. Aber wie viel davon auf DNA-Ebene ankommt, großes Fragezeichen denn da. Wichtig ist, sich mit Methylgruppen über die Ernährung zunächst einmal sich sinnvoll zu versorgen. Gut, und aber damit zu versprechen, dass dann irgendwie mein Leben länger wird oder sonst was, wenn ich Methylgruppen einnehme oder ich gesünder deswegen werde, ist ja nicht der Fall. Wir müssen ja auch nochmal überlegen, die DNA, also das menschliche Genom, ist in jeder Zelle, in jedem Zellkern gleich. Die Epigenetik, also das epigenetische Muster, ist von Gewebe zu Gewebe unterschiedlich. Und ich weiß gar nicht, was mit meiner Methylierung in meinen Hautzellen im Knie passiert, sage ich mal, wenn ich Methylgruppen einnehme. Und ich weiß nicht, was in der Lunge passiert. Das ist ein völlig anderes Methylierungsmuster. Also es ist ja nicht so einheitlich wie das menschliche Genom, was in jeder Zelle relativ gleich ist.
An der Stelle fast ein bisschen schade, ne?
Ja, hätte man nochmal einen Ansatz.
Ja, aber ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss, dass ein eins hilft bei allem, also one fits all, dass das einfach nicht funktioniert. Na, dafür ist der menschliche Körper viel zu diffizil. Alleine wenn wir uns überlegen, du hattest ja eben auch von den verschiedenen Zellarten gesprochen, wenn wir uns überlegen, dass alle diese Zellen ja erstmal mit der gleichen genetischen Information starten und dann durch die Epigenetik zu ihrer Aufgabe geführt werden. Das heißt, werde ich jetzt eine Hautzelle oder werde ich eine Muskelzelle und so weiter, dass diese Ausbildung ja auch abhängig ist von Informationen, die von außen in Anführungsstrichen kommen und auch Teil der Modulation sind. Also es gibt unheimlich viele Modulationsinstanzen ja auch im Körper. Und du hattest es im ersten Cast auch gesagt, von der DNA, die wir haben, diesen 2-Meter-Strang, wird ja jeweils nur ein ganz kleiner Teil ausgelesen. Und der Körper bestimmt eben, welcher Teil das ist.
Richtig.
Und insofern ist es auch unter dem Aspekt eine Illusion zu glauben, ich gebe jetzt S-Adenosylmethionin da rein und erreiche die ganze Genetik und beeinflusse die Jugend. Also das, aber gut, dass du es nochmal erklärt hast.
Ja.
Auch wenn es ein bisschen deprimierend ist, muss ich auch sagen.
Gut, man muss vielleicht nochmal, es gibt auch wirklich sinnvolle Diagnosen. Also in der Humangenetik kennen wir auch schon seit vielen Jahren auch Gene, die wirklich für das Funktionieren der Methylierung wichtig sind, also eigenständige Gene, und wenn die erblich bedingt fehlerhaft sind, dann gibt es auch ganz schwerwiegende Erkrankungen. Das müssen wir auch nochmal ganz sauber auseinanderdividieren. Und es gibt durchaus auch ganz, sollten wir auch nicht verschweigen, ganz solide Anbieter. Seit den 90er Jahren gibt es Firmen, die sich mit epigenetischer Diagnostik beschäftigen auch. Ich denke an sowas wie das sogenannte Septin-9-Gen, da ist ein bestimmtes Gen methyliert, was eben dazu führt, dass man das kolorektale Darmkarzinom sehr viel früher erkennen kann durch einen Bluttest. Das ist auch durchaus eine wichtige Errungenschaft, die wir haben, mit der wir besser als mit dem Goldstandard der Koloskopie eigentlich also eine Darmtumorerkrankung auch noch wesentlich früher erkennen können. Also, wie gesagt, es gibt auch wirklich solide Diagnostik, die in dem Bereich stattfindet.
Ja, das ist ja auch das Tolle daran, dass mit dem Fortschritt der Wissenschaft in dem Bereich der Genetik immer mehr möglich wird auch und das Verständnis immer größer wird. Was ist denn eigentlich, das wollte ich dich auch nochmal fragen, was ist denn, du überblickst ja jetzt wirklich einen sehr langen Zeitraum im Bereich der Epigenetik, aber auch im Bereich der klassischen Genetik. Also du bist ja weit über 25 Jahre dabei. Was war denn für dich der größte Entwicklungsschritt? Also was war für dich so ein Klickmoment in dieser ganzen Reise?
Also ich glaube, ein Klickmoment ist, was ich auch immer wieder feststelle, ist eigentlich, dass man versucht, das eigene Leben so aufzustellen, dass man damit versucht, gesund und richtig zu leben, wenn es sowas wie richtig gibt. Also es wird viel geschrieben, es wird viel gesprochen, es wird viel Werbung gemacht und. Aber es gibt auch eine große Studie aus den USA mit, ich weiß nicht, 250.000 Datensätzen, diese Million Veterinarian Program, also wo tatsächlich dokumentiert wurde, was hat welchen Einfluss. Und da spielt die Genetik nicht die erste Geige, sondern da spielt der Lebensstil die erste Geige, gesunder Lebensstil, ausgewogene Ernährung, körperliche Betätigung, Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, soziale Kontakte. Eine Studie, eine Harvard-Studie, hat geschrieben, wer mit 50 glücklich und zufrieden gewesen ist mit seinem Leben, bei dem war der Cholesterinspiegel Wurst. Also will sagen, soziale Kontakte und das ganze Leben ist etwas viel, viel Wichtigeres als jetzt Genetik oder Epigenetik. Und das ist wirklich ein Klick-Moment, den ich auch so für mich mitnehme und wo ich auch nur jedem sagen kann, Leute, überlegt euch, was macht ihr da im Internet, wo macht ihr da Diagnostik, was soll das Ganze? Gebt das Geld lieber für ein gutes Essen aus und lasst den Tag gut ausklingen, macht es euch bequem und gemütlich, habt Freunde, Kinder oder was auch immer. Das ist, glaube ich, dieses große Ganze ist viel, viel wichtiger als eine einzelne genetische Bestimmung.
Das finde ich toll. Ja, finde ich toll und deckt sich mit meiner Einstellung auch. Und trotzdem ist es, finde ich, eine gute Idee, denn zumindest das, was man mit einem vertretbaren Aufwand machen kann, zu tun, um die Gesundheit zu erhalten und die Grundlage für Glück auch zu schaffen. Und Gesundheit, Beweglichkeit und so weiter, das sind natürlich auch eine Grundlagen, um tatsächlich ein glückliches Leben haben zu können. Und in dem Zusammenhang ist es schon auch nochmal interessant zu gucken, du hast ja jetzt eine ganze Menge schon aufgezählt, eben was alles dazugehört, um auch ein gesundes Leben führen zu können. Und all diese Dinge haben ja auch tatsächlich eine Wirkung auch epigenetisch, ne, die du aufgezählt hast, von der emotionalen Seite, also wie sehe ich das Leben, ne, wie sehe ich mich, meine Familie, meine Partner, mein Umfeld im Leben, aber auch genauso, wie ernähre ich mich? Mhm. Ja, ich dachte, du würdest sagen, es wäre in der Studie, hätten die glücklichen Menschen niedrigeres Cholesterin gehabt. Das hast du dann am Ende nicht gesagt. Ne? Aber dann hätte ich nämlich sofort gefragt, ob das erhöhte Cholesterin die Menschen unglücklich macht. Aber dazu kommen wir jetzt ja nicht. Also, aber was ich noch interessant finde, ist das Thema der Telomere. Also, weil das auch etwas ist, was in diesem ganzen Longevity-Bereich natürlich häufig zitiert wird oder benannt wird. Und Ausgangspunkt ist, dass, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erklären, was Telomere sind in deiner Antwort. Und wie schätzt du die Bedeutung der Länge der Telomere für die Gesundheit und die Langlebigkeit ein? Und macht es Sinn, die Länge dieser Telomere zu messen? Mhm. Das wäre der dritte Teil der Frage. Mhm.
Den dritten Teil vorwegzunehmen, nein, es macht keinen Sinn. Aber das ist jetzt, vielleicht müssen wir noch mal kurz drüber überlegen, was bedeutet es? Also ein Telomer ist nichts anderes als das, es ist ein DNA-RNA-Proteinkomplex am Ende eines jedes Chromosoms. Jedes Chromosom hat ein oben und ein unten, sage ich mal. Und an beiden Spitzen sitzen sogenannte Telomere. Und das ist auch eine hochrepetitive Sequenz. Aber egal, sei es drum, im Laufe des Lebens verkürzt die sich. Oder bei bestimmten Ereignissen, denken wir jetzt zum Beispiel an radioaktive Strahlung. Das sind auch Momente, wo sich diese Telomere, wo die Schaden nehmen können und dann sogenannte Sticky Ends werden, wo sie zusammenkleben können mit anderen Chromosomen und auch Ringchromosomen bilden können. Alles, was wir nicht haben wollen.
Das ist so wie bei Schnürsenkeln
im Grunde. Genau, die Kappe von den Schnürsenkeln, das sind sozusagen die Telomere. Okay. Und mit jeder Zellteilung, das weiß man, werden sie kürzer. Und dann gibt es die sogenannte Hayflick-Hypothese nach bestimmten Zellteilungs, ich glaube nach 50 ist das der Fall, dann entscheidet sich die Zelle, geht sie in die Seneszenz oder wird es eine immortale Zelle, kann ja auch sein. Unterm Strich, deine Frage geht ja in die Richtung Langlebigkeit. Und darüber gibt es Untersuchungen. Das hat man mit sogenannten ROC-Kurven analysiert. ROC-Kurve ist nichts anderes, also ROC geschrieben, ist nichts anderes, als dass man misst, wie Sensitivität und Spezifität miteinander im Verhältnis zueinander steht. Und ist so eine ROC-Analyse bei 0,5, dann ist das sowas wie Würfeln oder Kaffeesatz lesen. Und ist eine ROC-Analyse bei 0,99 oder 98, dann ist das eine sehr, sehr korrekte, sehr genaue Antwort. Der Steve Horvath, den ich eben schon mal kurz nannte, der hat mit diesem Abgleich chronologisches, biologisches Alter und auch letztlich geht es in diese Richtung auch Langlebigkeit-Diskussion, die haben es tatsächlich belegen können, dass so eine ROC-Analyse bei 0,98 liegt, sage ich mal. Was die Telomerlängen betrifft und die Langlebigkeit, da liegt diese ROC-Analyse bei 0,75 etwa. Und da sind wir kurz etwas besser als Würfeln oder Kaffeesatz lesen, aber längst nicht in der Genauigkeit, um eine Aussage über Langlebigkeit zu machen.
Also mit anderen Worten bedeutet das, du hast es ja eben auch gesagt, mit jeder Zellteilung werden die Telomere ein bisschen kürzer. Und man kann nicht sagen, ja, es hat ein Mensch jetzt, der 60 oder 70 ist oder 80, also hat viel, viel mehr Zellteilungen durchgemacht als jemand, der 40 oder 50 ist. Deswegen müssen ja die Telomere kürzer sein. Das wird auch so sein. Aber genau. Man kann nicht aus der Länge der Telomere wiederum rückschließen, wie vorgealtert oder wie gesund oder wie jung fühlt sich ein 80-Jähriger oder ist von seiner Enzymausstattung und Zellausstattung als viel jugendlicher einzuschätzen. Da gibt's keine feste Korrelation zwischen der Telomerlänge und diesem biologischen Alter.
Genau so ist es. Also es ist richtig, tendenziell neigt der Mensch oder neigen die menschlichen Telomeren, sich mit jeder Zellteilung zu verkürzen. Und tendenziell kann man auch sagen, dass man vielleicht mit 60, 70 kürzere Telomere hat als mit 5 oder mit 6 oder mit 7. Gar keine Frage. Aber man kennt auch Untersuchungen, die hat man an Säuglingen gemacht, wo die Telomere ungewöhnlich kurz gewesen sind und auch bei Greisen gemacht, wo die Telomere ungewöhnlich kurz gewesen sind. Also das korreliert nicht. Oder es korreliert mit einer Genauigkeit von etwa 0,75 miteinander, wenn man das jetzt mal richtig seriös auf wissenschaftlichen Daten basierend auch eine Aussage trifft für Langlebigkeit. Aber deswegen eine Telomerbestimmung zu machen, um damit abzuschätzen, wie alt ich bin oder werde, würde ich davon allemal abraten. Was man in Erwägung ziehen könnte, wäre tatsächlich diese epigenetischen Uhren. Die sind mittlerweile, da gibt es, bestimmt 10 Stück, die mittlerweile publiziert worden sind. Und diese epigenetischen Uhren sind auch von Jahr zu Jahr mit anderen Komponenten, noch mit dem Proteom zum Beispiel, vernetzt worden, sodass diese Aussagen eigentlich viel, viel genauere sind.
Also Proteom bedeutet die Ausstattung an Proteinen.
Genau, die Gesamtheit der Proteine, die der Mensch hat, die Gesamtheit ist das Proteom. Und diese Daten, daraus hat man auch Daten extrahiert. Und die hat man auch mit diesen epigenetischen Uhren miteinander Algorithmen aufgestellt. Also das ist etwas, womit man mit guter Aussagekraft auch das biologische Alter besser bestimmen kann.
Und glaubst du, dass man mit diesen epigenetischen Uhren auch so bestimmte Schwachpunkte im Körper identifizieren kann, dass man sagen kann, pass auf deine Leber auf oder du hast deine Sollbruchstelle eher am Herzen und du hast deine Sollbruchstelle eher am Dickdarm. Würdest du das auch so sehen, dass das okay ist?
Das habe ich schon befürchtet. Eindeutig nicht. Wir machen ja in der Regel, wenn so eine epigenetische Uhr erstellt wird, dann wird sie im Blut, in den Blutzellen ja gemacht. Es wird ja an Zellen gemacht, die leicht zugänglich sind. Gut, wenn man natürlich jedes Mal eine Koloskopie macht, den Darmzellen gewinnt und dann therapeutisch irgendwas in Richtung Epigenetik macht und dann wieder nach einem Jahr nachguckt, wie ist dann die Methylierung in den Darmzellen, muss ich jedes Mal eine Koloskopie machen, macht ja keiner. Also in der Regel ist es ja so, dass wir die Blutzellen haben und dann sehen wir aber auch das epigenetische Muster anderer Zellen, ganz klar. Wir haben ja viele schwimmende Zellen, Tumorzellen, alles Mögliche schwimmt im Blut herum. Wir können daraus sicherlich auch was ablesen, aber es ist heutzutage nicht so genau, dass man jetzt sagen kann, weil ich jetzt in dem Blut ein bestimmtes epigenetisches Muster mache, dass ich daraus ablesen kann, was mit meiner Leber los ist. Mhm. Oder was mit meinen Nieren los ist oder im zentralen Nervensystem unterwegs ist. Das ist so trivial nicht machbar.
Und das gilt dann vermutlich auch für Alzheimer-Voraussagen.
Was die Epigenetik betrifft, ja, meines Wissens ja. Also bei Alzheimer, da sind wir eigentlich mehr so bei solchen Proteinen wie Apolipoprotein E,
ja, wo man also
Risikofaktoren haben kann, ja. Oder wenn wir jetzt an die familiäre Alzheimer-Erkrankung denken, Presenilin 1, Presenilin 2, Amyloid-Precursor-Proteine. Also da würde man wahrscheinlich auch mit fehlgeformten Proteinen, mit deren Diagnostik viel weiterkommen als mit der Epigenetik.
Ja. Zurück zu den Alterungserscheinungen im Bereich der DNA und im Bereich der Stränge. Es kommt ja auch mit zunehmendem Lebensalter zu vermehrten Beschädigungen tatsächlich. Und du hattest es, ich glaube, im ersten Podcast ja auch erklärt, dass es eine Doppelstrang-DNA ist, über die wir hier reden, im Zellkern. Und mitunter treten dort ja Brüche auf eines Strangs oder auch beider Stränge, so die ständig repariert werden müssen. Das heißt, hast du eine Zahl für mich, wie viel Schäden so pro Tag anfallen zur Reparatur im Körper? Was schätzt man? Das wird ja niemand genau wissen, aber...
Eine genaue Zahl habe ich nicht. Also eine genaue Zahl ist, glaube ich, auch schwierig zu ermitteln. Es gibt so Zahlen, dass der Mensch so mit etwa 45 neuen Mutationen überhaupt nur geboren werden kann. Und wenn es darüber hinausgeht, gibt es keine erfolgreiche kindliche Entwicklung. So dass man auch so ein bisschen ablesen kann, dass die Zahl der Mutationen im späteren Leben, also auch schon wenige Mutationen, einen großen Effekt haben können. Und letztlich, aber ich kann es nicht quantifizieren,
genau wie also sagen müssen. Auf jeden Fall kann man wahrscheinlich sagen, dass solche Strangbrüche eine absolute Normalität darstellen.
Richtig. Im Körper. Also das Problem unseres Alterns ist diese Schlampigkeit unserer Reparatursysteme.
Ja.
Und es gibt ja mittlerweile auch sozusagen das teuerste Start-up der Welt, wo die ganzen Wissenschaftler, die sich mit Longevity beschäftigen, sozusagen weltweit angeheuert worden sind. Also auch da gibt es einen wesentlichen Schwerpunkt neben diesem ganzen Einsatz von Transkriptionsfaktoren, um jetzt aus einer adulten, also aus einer erwachsenen Zelle wieder die zurückzuholen in ein frühes Zellstadium, wo sie sich noch in andere Richtungen entwickeln kann. Also solche Geschichten werden da untersucht oder da auf diese Art und Weise will man den Alterungsprozess besser verstehen. Aber ein ganz wichtiger Mechanismus ist die Unfähigkeit mit zunehmendem Alter, diese Einzelstrangbrüche, Doppelstrangbrüche tatsächlich zu kompensieren. Und dann mit zunehmender Schadhaftigkeit der DNA kommt es letztlich dann auch zu einer Tumorentwicklung.
Und dafür gibt es ja auch Enzyme im Körper, die diese Reparaturvorgänge ausführen. Und je aktiver diese Enzyme sind, desto mehr verbrauchen die ja auch wieder, sagen wir, Vorstufen beziehungsweise Teile, die einfach benötigt werden, um diese Enzyme aufzubauen, aber auch letztendlich diese Reparaturvorgänge auszuführen. Da an der Stelle bietet sich doch auch ein Ansatz für die Einnahme oder für die Zufuhr von bestimmten Nahrungsergänzungsprodukten und Vitaminen, ja. Mineralien etc., die diese Enzyme dort unterstützen können, oder?
Völlig richtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, den man verstehen muss, damit das System als solches möglichst lange erhalten bleibt. Also wir müssen uns das vielleicht doch nochmal vor der zeitlichen Achse des Alterns vorstellen, dass eben halt solche, dass wir grundsätzlich mit zunehmendem Alter, was ich eingangs sagte, 60-80% der menschlichen DNA ist methyliert. Mhm. Solche Prozesse, die nehmen physiologisch im Alter ab. Mhm. Unsere Enzymaktivitäten nehmen unabhängig von unserer Genetik dahinter mit zunehmendem Alter ab. Auf der anderen Seite, wir haben die Umwelt, die Belastung durch Schadstoffe, oxidativer, nitrosativer Stress, das nimmt mit zunehmendem Alter zu. Und diese Gegenläufigkeit beider Systeme führt dazu, dass diese Enzyme Fehler machen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man da zum einen natürlich über die Ernährung, aber möglicherweise auch über Nahrungsergänzungsmittel, solche Substanzen wie Magnesium sind elementar, damit solche Enzymsysteme funktionieren, ja. Zum Beispiel.
Magnesium ist ja im Körper an mehr als über 200 Enzymreaktionen maßgeblich beteiligt. Genau. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Selen übrigens auch.
Genau. Zink, ganz wichtige Spurenelemente.
Es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Und die Entzündung spielt, also Entzündungsprozesse spielen ja eine sehr große Rolle in diesem Zusammenhang. Insofern kommen wir wieder zurück zu diesen Basics, will ich es mal nennen, diesen Basics, die du ja vorhin auch schon mal aufgezählt hast, also dass man auch regelmäßig Sport macht und sich bewegt und den Körper auch mal ein bisschen fordert, dass man mit der Ernährung aufpasst, Wasser etc. Und auch in unserer modernen Gesellschaft ruhig darüber nachdenkt, welche Supplements, also welche Vitamine und Nahrungsergänzungsstoffe kann ich einnehmen, um die Systeme zu unterstützen. Denn der Darm, hatten wir vorher mal auch mal kurz angesprochen, der Darm ist ja auch eine ganz wichtige Regulationsebene. Und wenn der Darm zum Beispiel durch eine Ernährung oder durch Parasiten, was weiß ich, also auch in Mitleidenschaft gezogen, sinkt natürlich auch die Resorptionsquote wiederum aus der Nahrung. Also das heißt, ich bekomme möglicherweise nicht die Naturstoffe tatsächlich dahin, wo ich sie brauche, weil die Resorption einfach nicht gut funktioniert. Und das ist doch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht,
ne,
dass man das auch im Blick behält, ne, damit diese Enzyme eben auch gut funktionieren können. Und so ein gemeinsamer Endpunkt aller dieser Enzyme, die da mit Reparatur beschäftigt sind, ist auch immer wieder NAD, ne, unser Hauptenergiemolekül im Körper. Denn eine übermäßige Aktivität dieser Reparaturenzyme geht auch immer zu Lasten des NAD-Pools wiederum, ne, und dann fehlt das an anderer Stelle. So dass wir immer verschiedene Aspekte auch da drin berücksichtigen müssen.
Ja, letztlich Entzündung, wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema, oxidativer, nitrosativer Stress. Wir werden mit oxidativem Stress geboren. Wir brauchen oxidativer Stress. Oxidativer Stress, Sauerstoffradikale sind letztlich auch Transkriptionsfaktoren. Da sind wir wieder ein Stück weit bei dem Thema Epigenetik. Das besteht ja nicht nur aus DNA-Methylgruppen. Das besteht aus Transkriptionsfaktoren. Das ist also kurzkettige, also wirklich ganz auch kurzkettige, kurzlebige, ja, Signalmoleküle, will ich mal sagen, die das An- und Ausschalten von bestimmten Genen verursachen. Also ganz wichtige Mechanismen, oxidativer Stress ebenfalls. Wir brauchen oxidativen Stress. Es macht keinen Sinn, oxidativen Stress wegzutherapieren.
Ja.
Aber wir brauchen nicht zu viel oxidativen Stress. Und ich muss mal gucken, in welcher Situation ist der Mensch, der Patient, wenn er kommt, wie viel oxidativer Stress kann er vertragen. Oxidativen Stress brauche ich in der Tumorsituation. Da den oxidativen Stress wegzunehmen, sei es auch in der Chemotherapie mit Antioxidantien zu arbeiten, halte ich für kontraproduktiv. Das kann man machen, wenn Pause ist, wenn es vorbei ist oder danach ist oder dazwischen ist. Aber ansonsten muss man gucken, dass dieser oxidative Stress einfach in seiner Balance bleibt. Dann ist das gut und richtig und wichtig. Und das Problem, was wir haben und was wir so ein bisschen und was wir auch schlecht beeinflussen können, du sagtest es eingangs, ich war so um die 20 Jahre in der Umweltmedizin aktiv, wir können die Umwelt nicht mehr gut einschätzen. Wir geben uns zu wenig Mühe da. Wir haben ein relativ archaisches, das hatten wir im ersten Podcast besprochen, wir haben ein relativ archaisches Entgiftungssystem. Das ist Tausende von Jahren alt. Da hat sich auf genetischer Ebene nichts getan. Und mit diesem archaischen Entgiftungssystem gehen wir in unsere heutige Umwelt. Und da fängt das Problem eigentlich an, dass wir zumüllen, was wir zumüllen können, sag ich mal ganz, ganz, ganz platt, dass wir also ein zunehmendes Maß an Stoffen in unserer Umwelt haben, wo jeder Stoff für sich genommen nicht toxisch ist. alle Toxizitätsuntersuchungen da, würde das ins Leere laufen bei diesen Substanzen. Aber diese Vielfalt und diese Menge an Chemikalien, an Substanzen, die wir mittlerweile aufnehmen, alle in einem niederschwelligen, nicht toxischen Bereich, kommen ja trotzdem bei uns an und müssen ja trotzdem irgendwie verstoffwechselt, entgiftet werden, wie auch immer. Und damit schießen wir uns sozusagen selber aus der Bahn, weil damit verursachen wir einen erhöhten oxidativen, nitrosativen Stress. Und damit kommen wir sozusagen in die Vorstufe der Entzündung oder sind schon in der Vorstufe der Entzündung. Und jetzt dürfen wir auch da wieder nicht vergessen, denken wir an unsere Mitochondrien, also an die Energiekraftwerke der Zellen. Auch da gibt es bestimmte Enzyme, die dafür zuständig sind, dass dieser oxidative Stress in Schach gehalten wird. Stichwort Superoxiddismutase. Wir kennen verschiedene Superoxiddismutasen. Eins zum Beispiel von der amyotrophen Lateralsklerose, also einer neurologischen Bewegungsstörung. Oder auch die SOD2, die dafür sorgt, dass die Sauerstoffradikale aus der sogenannten Atmungskette entfernt werden. Und wenn das nicht zeitnah passiert, dann haben wir oxidativen Stress. Und das ist die Vorstufe der Entzündung.
Und das zerstört eben auch die Strukturen, auch in den Mitochondrien, die Strukturen, die für die Energiegewinnung wichtig sind.
Genau.
Darum, also in dem Zusammenhang ist eben auch nochmal das Training sehr wichtig. Wir machen ja in der Praxis auch das intermittierende Hypoxie-Hypoxie-Training, also Höhentraining, wo wir genau darauf zielen, eben diese Prozesse eben besser zu schützen und diese Prozesse zu stärken, der Selbstreparatur und auch der Resilienz gegenüber den Schadstoffen. Und an den Stellen, glaube ich, auch macht das viel mehr Sinn, einzugreifen oder nicht einzugreifen, sondern Angebote zu machen für den Organismus, um stärker zu werden und sich in dieser chemischen, toxischen Umwelt, von der du eben gesprochen hast, sich da zu behaupten, ne, und gesund zu Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen oder aufzubauen. Und dazu gehört dann im Ende auch der Schlaf. Und auch das ist ja ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Wir haben ja kaum noch richtige Dunkelheit, in der wir schlafen können. Und Geräusche, das ist so ein Mix aus so sehr viel verschiedenen Faktoren. Und jeder kleine Faktor, den wir verändern können zum Positiven, hilft uns auf der genetischen Ebene auch.
Ja, auf jeden
und ist
Fall.
Teil des Schutzes unserer Genetik. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir das beide so sehen.
Ja.
Und du nicht als Genetiker sagst, nein, es ist aber alles da in den Genen drin.
Vielleicht ist das auch nochmal, du fragtest mich nach dem Klickmechanismus, vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, den man festhalten kann, dass wir mehr und mehr feststellen, wie wichtig unsere Entgiftung und letztlich unsere Entgiftungsgenetik jetzt auch geworden ist, die Bedeutung vor dem Hintergrund dessen, was wir alltäglich mit unserer Umwelt oder mit uns selber tun.
Ich hätte eigentlich lieber als Schlusswort unseres Podcastes nochmal was Positives von dir gehört. Aber das hast du vorhin ja schon vorweggenommen, indem du die wesentlichen Dinge für ein glückliches Leben aufgezählt hast und für Freude. Aber es ist natürlich, wie es ist, und du hast völlig recht, was deine, sag ich mal, naturwissenschaftliche und analytische Betrachtung unserer Lebensbedingungen in der modernen Gesellschaft betrifft. Das ist definitiv so, ja.
Vielleicht kann man dann zum Schluss nochmal die In-Chianti-Studie zitieren, die auch in Richtung Langlebigkeit, ich glaube 1200 noch was Menschen untersucht hat in der Gegend von Italien, wo man dann gedacht hat, dass das Resveratrol ein besonderer Stoff ist zur Langlebigkeit. Das hat man bei diesen Menschen untersucht und man hat auch für die Langlebigkeit auch da keinen positiven Effekt gefunden. Aber nichtsdestotrotz, der Lebensstil der Italiener in der In-Chianti-Region ist vielleicht für sich genommen nochmal eine Botschaft an alle, die uns hören, zu sagen, das Leben zu genießen und tagtäglich sich irgendwas Gutes zu gönnen.
Ja, das war jetzt mal ein schönes Schlusswort. Und dem möchte ich mich anschließen und auch nochmal sagen, habt Spaß. Vielen Dank, Eckart. Das hier war ganz toll. Ich habe auch ganz, ganz viel gelernt in diesen beiden Folgen. von dir. Und freue mich sehr, wenn wir das irgendwann nochmal ausbauen können. Denn du hast so viel Wissen über all diese Dinge und es gibt so viele Themen, die interessant sind für uns und unsere Hörer, dass ich mich sehr freuen würde, das fortzusetzen. Danke.
Vielen Dank, Martin, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gern. Danke dir.
Danke auch.
Tschüss.